Das ist wirklich starkes Erbrechen und oft sehr starker Durchfall. Und dadurch kommt es zum Wasserverlust. Die Leute werden dehydriert und das kann wirklich zu Schwächeanfällen bis zur Bewusstlosigkeit führen. Und wenn man da keine gute Betreuung hat und rehydriert wird, kann das eben gerade bei kleinen Kindern zum Tod führen. Das ist, wie gesagt, in Ländern mit vielen Ressourcen meistens kein Problem, aber in den Entwicklungsländern kann das problematisch sein.
Virologisch mit Florian Kramer.
Hallo, willkommen zu dieser Episode von Virologisch. Die ist aufgenommen worden am 9. November 2025 in New York. Heute geht es um ein interessantes Virus, das Durchfallerkrankungen auslöst, nämlich das Norovirus. Das ist eigentlich Norwalk-Virus heißt, das ist ein Calici-Virus, besitzt ein positiv polarisiertes RNA-Genom, ein Einzelstrang-Genom und ganz kurz nur, das kodiert für 8 verschiedene Proteine. Das ist ein sehr kleines Virus, es hat keine Fetthülle, also es ist im Prinzip nur Protein und eben die RNA innen drinnen. Und es ist etwa 40 Nanometer groß und dann gibt es noch eine kleinere Form davon, die 23 Nanometer groß ist. Entdeckt ist es worden in Norwalk, Ohio. Von dem kommt eben der Name Norwalk-Virus. Das ist dann zu Norovirus zusammengekürzt worden. Und zwar kam es da 1968 in der Bronson Elementary School zu einem Ausbruch mit Durchfallerkrankungen. Und da hat man eben Stuhlproben genommen. Und 1972 hat man in diesen Stuhlproben mit Hilfe von Elektronenmikroskopie Viruspartikel gefunden. Es ist nach wie vor so, dass man diese Noroviren ganz, ganz schlecht züchten kann. Also man kann die Larva kaum wachsen lassen. Mit Standardzellkulturen funktioniert das gar nicht. Also das ist, was man normalerweise mit vielen anderen Viren machen. Man hat mittlerweile es geschafft, dass man diese Viren in Darmorganoiden wachsen lässt, aber da wachsen sie auch nicht besonders gut. Organoide, das kann man sich so vorstellen, da nimmt man Stammzellen und dann lässt man die Stammzellen wachsen und die bilden dann so ein kleines Gewebe aus, im Prinzip, das eben in dem Fall wie ein Darm ausschaut, beziehungsweise wie Gewebe im Darm, und das ist für das Wachstum des Virus besser. Aber wie gesagt, auch da funktioniert das nicht besonders gut. Also wir können das Virus eigentlich nicht kultivieren. Man kann es natürlich sequenzieren, kann es mittels PCR nachweisen. Man sieht es natürlich sehr schön im Elektronenmikroskop. Grundsätzlich gibt es von diesen Noroviren sehr, sehr viele, sehr diverse Gruppe von Viren. Die kommen im Menschen vor, aber es gibt auch viele unterschiedliche Stämme, die in Tieren vorkommen. Das sind nicht die gleichen Stämme, die Erkrankungen im Menschen verursachen, aber eben verwandt sind. Und die gibt es in Kühen, Schweinen, Mäusen, Katzen, Hunden, Fledermäusen. Es gibt sogar eines, das Austern infiziert. Also sehr divers und gibt es 10 Genogruppen davon. Und dann in diesen ganzen Genogruppen gibt es noch viele Genotypen. Das sind quasi, ist quasi die Unterklassifizierung. Die Infektionen im Menschen werden vor allem von der Genogruppe 1 und 2 verursacht, aber 4, 8 und 9 können auch Infektionen im Menschen verursachen. Und der Haupterreger, der wirklich einen Großteil, also 40-70% der Erkrankungen im Menschen auslöst, gehört zur Genogruppe 2. Genotyp 4 muss man sich nicht merken, aber das ist eben das Virus, das die meisten Erkrankungen im Menschen auslöst. Diese Variante vom Virus kann sich über Zeit, wie eben Influenza-Viren oder SARS-CoV-2, auch verändern. Und das ist natürlich problematisch. Das heißt, auch wenn man Immunität hat, kann man sich irgendwann wieder mit dem gleichen Virus anstecken. Weltweit gibt es etwa 600 bis 700 Millionen Infektionen jedes Jahr. Das ist schon ganz schön viel. Und etwa 200.000 Tote. Also wenn man die Toten in Relation zu den Infektionen setzt, ist das eigentlich kein sehr gefährliches Virus. Die meisten Toten gibt es im Prinzip in unter 5-Jährigen in Entwicklungsländern, eben weil das Virus starke Durchfallerkrankungen auslöst und das da halt zu Dehydrierung und zu Schwäche kommen kann und das kann zum Tod führen. Na gut, wie steckt man sich an? Was passiert? Anstecken kann man sich über unterschiedlichste Arten und Weisen. Grundsätzlich ist das mal so, dass das Virus über die fäkal-orale Route verbreitet wird. Das klingt grausig, das ist auch grausig. Das heißt, das Virus wird im Prinzip über den Darm ausgeschieden und dann von jemandem, der es infiziert, über den Mund aufgenommen. Das kann über unterschiedliche Wege passieren. Einerseits gibt es oft Ansteckung durch Essen. Was da oft problematisch ist, sind Früchte. Es gibt zum Beispiel viele Fälle mit Erdbeeren, Himbeeren, die eben kontaminiert sind, die verschmutzt sind durch Fäkalien. Das kann durch Abwasser passieren. Salat ist auch was problematisch sein kann. Rohe Meeresfrüchte. Und dann natürlich, wenn jemand mit dem Norovirus infiziert ist und in der Küche arbeitet, kann es natürlich auch zu Kontamination, also zur Verschmutzung von gekochten Lebensmitteln kommen. Und wenn man die dann isst, kann man sich auch anstecken.
Ja, und wo diese Norovirus-Infektionen oft vermehrt auftreten, sind halt Situationen, wo Gemeinschaftsküchen oder Großküchen verwendet werden. Zum Beispiel Schulen, Hotels, Gefängnisse, Kasernen, aber auch Altersheime, Spitäler, Kindergärten. Und was man oft in den Medien liest, ist, dass Kreuzfahrtschiffe betroffen sind, dass sich halt dann ganz, ganz viele Menschen auf diesen Kreuzfahrtschiffen zur gleichen Zeit infizieren. Und man kann sich das als nicht besonders tolle Situation vorstellen, wenn es da hunderte von Infektionen auf so einem engem Raum auf dem Schiff gibt.
Wasser ist eine weitere Ansteckungsquelle, wenn das mit Fäkalien kontaminiert ist. Man kann sich aber vor allem auch durch direkten Kontakt mit Infizierten anstecken, Kontakt mit Ausscheidungen von Infizierten, also erbrochenem Stuhl. Und was ganz grausig ist, man kann sich auch über Aerosole anstecken, die sich bilden, wenn jemand erbricht. Und wenn man das dann einatmet, kann man auch eine Norovirus-Infektion bekommen. Und das passiert gelegentlich. Das kann zu sehr vielen Infektionen durch eine Person führen. Das Problem bei diesem Virus ist, dass die Viruspartikel sehr widerstandsfähig sind. Die bleiben über Tage stabil auf Oberflächen und sind auch eigentlich schwer abzutöten. Es gibt natürlich Desinfektionsmittel, die man verwenden kann, die auch bei Noroviren funktionieren. Aber viele alkoholbasierende Desinfektionsmittel, also so zum Hände desinfizieren oder so, die Standard-Desinfektionsmittel funktionieren eben oft nicht. Und im Prinzip reichen 10 bis 100 Viruspartikel aus, um jemanden zu infizieren. Also das ist eine sehr geringe Menge. Die Inkubationszeit ist kurz. Das kommt ein bisschen darauf an, wie viel Virus man aufgenommen hat. Aber das kann so zwischen 10 Stunden bis 2 Tage sein. Das Virus wird eben aufgenommen, gelangt in den Verdauungstrakt und fängt dort an, sich im Dünndarm zu vermehren. Und das führt dann relativ schnell zur Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchweh. Manchmal ist auch Fieber dabei, Kopfweh. Und das ist wirklich starkes Erbrechen und oft sehr starker Durchfall. Und dadurch kommt es zum Wasserverlust. Die Leute werden dehydriert und das kann wirklich zu Schwächeanfällen bis zur Bewusstlosigkeit führen. Und wenn man da keine gute Betreuung hat und rehydriert wird, kann das eben gerade bei kleinen Kindern zum Tod führen. Das ist, wie gesagt, in Ländern mit vielen Ressourcen meistens kein Problem, aber in den Entwicklungsländern kann das problematisch sein. Und die Behandlung ist ja im Prinzip unspezifisch, also man versucht den Leuten Wasser zu geben und Elektrolyte. Und das Gute ist, dass die Erkrankung eigentlich nach 1 bis 3 Tagen wieder vorbei ist. Also das vergeht schnell wieder, ohne dass man eigentlich was machen könnte und ja, schnell wieder vorbei. Man bleibt aber meistens, auch wenn man wieder gesund ist, wenn man sich nicht mehr krank fühlt, über einige Wochen infektiös. Und es gibt da Leute, die sich asymptomatisch infizieren und die das Virus aber auch weiter verbreiten können. Also es ist ziemlich gefinkelt, ziemlich problematisch, weil es eben sehr stabil ist und weil Leute lange infektiös sind. Menschen mit Immunschwäche können sich über noch längere Zeit infizieren. Da gibt es Leute, die über Jahre mit dem Virus infiziert waren. Und das ist natürlich auch problematisch, einerseits für die Person, weil es da zu sehr langanhaltendem Durchfall kommen kann. Andererseits auch deshalb, weil diese Person natürlich weiter infektiös bleibt. Wenn man die Erkrankung durchgemacht hat, gibt es einen Schutz vor Reinfektion mit dem gleichen Genotyp für ein paar Jahre, aber keinen breiteren Schutz, eben weil es auch andere Genotypen gibt, die jemand infizieren können. Gegen die hat man dann sehr limitierten oder fast gar keinen Schutz, auch wenn man gegen den einen Genotyp, mit dem er infiziert war, zeitlang einen Schutz hat. Aber das Problem ist eben auch, dass sich diese Viren verändern können und dann kann man auch mit dem gleichen Genotyp wieder infiziert werden. Auf der positiven Seite, etwa 20% der
Europäer haben einen Gendefekt in einem Gen für ein Enzym, das bestimmte Zucker auf Zellstrukturen packt, nämlich die Fucosyltransferase 2, muss man sich nicht merken. Aber wenn man diesen Gendefekt hat, dann ist man im Prinzip resistent gegen zumindest den Hauptverursacher dieser Norovirus-Infektionen, nämlich Genogruppe 2, Genotyp 4. Wenn man diese Mutation hat, dann sollte eigentlich nichts passieren, zumindest mit dieser Virusvariante. Ja, und weil das eine recht unangenehme Infektion ist und natürlich auch Leute dran sterben können, hat man versucht, Impfstoffe zu entwickeln und die sind nach wie vor in Entwicklung. Es gibt keinen, der zugelassen ist, aber einige, die eben momentan in klinischen Studien erprobt werden. Einen gibt es von der Firma Vaxart, die haben einen Impfstoff hergestellt, der auf einem Adenovirus-Vektor basiert. Das kann man sich so vorstellen, wie die AstraZeneca-Impfung für Covid-19. In dem Fall verwendet man eben ein Adenovirus, das man in Tablettenform gibt und das exprimiert dann das Virusprotein 1 oder VP1 im Impfling und da bildet sich dann eine Immunantwort, in dem Fall neutralisierende Antikörper, gegen dieses Virusprotein aus und theoretisch sollte das zum Schutz vor einer Infektion führen. Das hat man vor kurzem getestet und zwar kann man mit solchen gastrointestinalen Erregern oft Challenge-Studien durchführen. Was ist jetzt eine Challenge-Studie? In dem Fall hat man die Leute eben geimpft. Also es gab die geimpfte Gruppe, es gab eine Placebo-Gruppe, die eben nicht geimpft wurde. Das sind Freiwillige natürlich und dann infiziert man die mit Norovirus. Das passiert in Isolationsstationen von Forschungsspitälern, kann man das machen. Und dann kann man sich natürlich anschauen, erkranken die Leute oder erkranken die Leute nicht. Also interessantes Experiment. Ich habe früher erwähnt, dass das Virus nicht gezüchtet werden kann, aber es kommt im Stuhl in großen Mengen vor. Und wie man diese Leute infiziert, ist eben, indem man standardisierte, filtrierte Stuhlproben verwendet, um diese Leute zu infizieren. Also es klingt ziemlich grausig. Ich würde da ehrlich gesagt nicht mitmachen bei so einer Studie, aber es gibt Leute, die sich dafür melden. Das Problem bei dem Impfstoff war, dass der schon effizient war, aber die Effizienz war nur 20% und das ist natürlich nicht genug. Es gibt dann noch einen Impfstoffkandidaten, der vor kurzem eben durch eine solche oder ähnliche Erprobung gegangen ist. Und das ist ein Impfstoffkandidat von Takeda und Hillevax. Der basiert auf virusähnlichen Partikeln. Das kann man sich so vorstellen, dass einfach dieses Virusprotein 1 exprimiert wird und das fügt sich dann zu so Viruspartikeln zusammen. Das macht man in der Zellkultur, aber da ist kein Genom vorhanden. Das heißt, das ist einfach eine leere Hülle von einem Virus. Schaut aber wie ein Virus aus fürs Immunsystem und das Immunsystem reagiert natürlich auch mit einer guten Immunantwort auf sowas, und zwar auch mit neutralisierenden Antikörpern. Und bei dem Impfstoff hat sich herausgestellt, dass der 60%ige Effizienz in Erwachsenen hat, also ist gar nicht so schlecht. Aber man hat das dann auch in Kindern getestet, also jetzt nicht in einer Challenge-Studie, sondern in einer Feldstudie. Und in Kindern hatte der, also ganz normale Erprobung von einem Impfstoff, und in Kindern hatte der nur 5% Effizienz. Und das ist halt auch nicht besonders gut und die müssen das jetzt verbessern und schauen, ob der Impfstoff optimiert werden kann. Und dann gibt es noch einen Impfstoff von Moderna, das ist ein mRNA-basierender Impfstoff, der ist gerade in Phase 3. Da gibt es noch keine Resultate davon, aber ich hoffe, dass da bald Resultate rauskommen. Also mal schauen, da ist gibt sehr viel aktive Impfstoffentwicklung, aber die Impfstoffe funktionieren, also die, von denen man weiß, wie gut sie funktionieren zwar aber nicht besonders gut. Also man muss die optimieren. Es kann aber durchaus sein, dass es da in den nächsten paar Jahren was gibt, was funktioniert. Ja, das war's für heute zum Norovirus, ein Virus, das zwar nicht besonders gefährlich ist, aber sehr unangenehme Infektionen auslösen kann. Wie immer, wenn es Fragen oder Anregungen gibt, bitte einfach ein E-Mail schreiben an virologisch@podcastwerkstatt.com. Wie schon angekündigt, das letzte Mal werden wir Ende des Jahres, also am 31. Dezember, eine Episode machen, wo ich Fragen beantworten werde. Ich hoffe, das wird interessant. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wenn euch der Podcast gefällt und ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, schaut gerne auf Steady vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns auch über eine Bewertung und ein Abo auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.